Zuspruch am Freitag, dem 16. Januar 2026, der Losungstext aus Sacharja 8, der Vers 23. So spricht der Herr Zebaoth: Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Die wesentliche Erkenntnis für einen Aufbruch liegt darin, überhaupt zu erkennen, dass man aufbrechen müsste. Und aus diesem man müsste, nämlich aufzubrechen, muss letztlich dann auch der Aufbruch faktisch erfolgen. Das Dilemma des Aufbruchs ist also, dass man ja weiß, dass man es tun müsste, aber von diesem müsste nie zum Muss bzw. zum faktischen Aufbruch kommt. Es ist vielfach die Bequemlichkeit, die einen an diesem gleichen Ort, in diesen gleichen alltäglichen Bezügen festhält, ohne sich bewusst zu sein, dass man quasi ohne tatkräftigen Aufbruch eben nicht aufbrechen wird. Dabei geht es nicht darum, in der Gegend herumzulaufen, sondern quasi geführt in eine neue Zukunft selbst hineinzulaufen. Dazu brauchen wir heute, wie es in Sacharja 8, im letzten Vers des Kapitels ausgeführt wird, scheinbar ebenso jemanden, der uns quasi an die Hand nimmt oder wir seinen Zipfel am Gewand nehmen, wie es heute für den einen jüdischen Mann heißt, der 10 Männer aus anderen Völkern hinter sich her zu Gott zieht. Wir befinden uns zeitlich gesehen immer noch in der Bequemlichkeit von Babylon als Welthauptstadt, selbst wenn sie von den Persern 539 vor Christus erobert wurde. Diese Weltstadt wirkt lange nach, und die Bequemlichkeit von sauberem Wasser, modernen Häusern, einer guten Infrastruktur und vor allem dem Glauben, dass gestern alles besser war, ermöglicht häufig eben, dass wir nicht aufbrechen. Die kirchliche Bequemlichkeit hat letztlich zu einer unbequemen Erkenntnis geführt. Das Versagen der kompletten Führung der evangelischen Kirche, und da schließe ich mich wirklich auch mit ein, selbst wenn ich seit Jahrzehnten versuche, das anders zu machen, dass eben irgendwie alles Mögliche in der Zukunft und im Aufbruch verschwiegen wurde, und dann kann man quasi das nicht anders deuten als Versagen. Panikartiges Aufbrechen ist natürlich dumm. Aber dazu gäbe es ja eigentlich die Möglichkeit einer Strategie. Also wenn die Zahl der Theologiestudierenden derart gering ist, dass man überlegt, den Studiengang Theologie an den Unis zu streichen, liegt es wohl daran, dass man Menschen dafür nicht begeistern kann, vor allem jungen Menschen sich in einen Beruf hineinzugeben, der offensichtlich für junge Menschen eine durchaus interessante Wahl wäre, weil man doch fast eigentlich machen kann, was man will. Aber wenn man tote Pferde reitet, nun ja, dann kommt man nicht eben weit. Ich hatte schon vor über 30 Jahren davon gesprochen, dass der sogenannte Klerus Minor, also der kleine Klerus, also die Geistlichen, die nicht ein Hochschulstudium haben, eine neue Form quasi erzeugen könnten, wenn man diese wieder einführt. Wir hatten den Klerus Minor ja in den 60er, 70er Jahren eingeführt, weil im Endeffekt zu wenig Pfarrpersonen nach dem Krieg Theologie studiert haben. Der nachweisliche Vorteil des Klerus Minor, also Menschen, die vielleicht schon einen handwerklichen Beruf hatten, vielleicht gar kein Abitur, aber zum Beispiel mit ihrem Herzen und ihrer Gitarre durchaus etwas leisten konnten und bewegen wollten, war ein wesentliches Element, das eine Vielzahl von Menschen auf dem zweiten Bildungsweg und über Predigerschulen, meist Männer zu Pfarrdiakonen, Gemeindediakonen, herangezogen wurden. Statt auf wissenschaftlich ausgebildete Hochschulpfarrer und Pfarrerinnen später dann zu setzen, hat man sich eher der Praktiker bedient, die im Umgang mit den Menschen und vor allem mit dem, was christlicher Glaube in der alltäglichen Praxis bedeutet, diese Lücke dann auch gefüllt. Und ich habe eine Fülle von Menschen mit hochgradiger Qualifizierung kennengelernt, natürlich auch Luschen, die diese Klerus Minor Funktion innehatten, aber ganz ehrlich, das hat sich nicht unterschieden hinsichtlich der Luschen im Blick auf Klerus Major. Auch da gibt es welche, die nicht in der Lage sind, den Ball quasi nach vorne zu treten. Letztlich geht es auch nicht um eine wissenschaftliche Ausbildung, sondern um einen pastoralen Beruf. Und pastoral bedeutet ja, als eine Art Hirte oder Hirtin aufzutreten, der sich um die Schafe kümmert. Und nicht nur darum, sich möglichst weit von den Schafen zu entfernen. Denn bei der Vielzahl der heutigen wissenschaftlichen Hirten und Hirtinnen hat man eher den Eindruck, dass sie mit allem umgehen können, nur nicht mit den Schafen. Und vor allem wollen sie ja weder den Geruch der Schafe haben, noch sich in deren Nähe begeben, weil sie glauben, das wäre abträglich. Also sich in einer Gemeinschaft einzuordnen und dort vielleicht auch mit den Menschen den Alltag zu nehmen. Ich weiß, das mit den Schafen und Hirtinnen ist so eine Nummer, aber man kann sie gut herannehmen, denn sie erklärt eine ganze Menge. Ich hatte damals den Vorschlag gemacht, vielleicht auch 200 Pfarrer oder Pfarrerinnen aus der Partnerkirche in Indonesien in den deutschen Dienst zu nehmen. Oh wei, da gab es richtig Stress, zuletzt vor 8 Jahren, als ich das angedeutet hatte. Da wird nämlich Gemeinde ganz anders gelebt, in viel kleineren Größenordnungen, eher wie bei freikirchlichen Gemeinden mit 200 bis 400 Gemeindegliedern, die dann selbst wieder in einzelne Columns, also Familienverbünde, zu 10 oder 15 aufgeordnet und eingeordnet wurden. Sie sind permanent präsent vor Ort und haben dort natürlich einen viel näheren Bezug zu den Menschen und den einzelnen Bezüglichkeiten in den Familien. Sie sind auch nicht abgehobene Gesprächstherapeuten, sondern sie wissen um die jeweiligen Krankheiten, die kleinen und großen Probleme, die im Alltag bei den Gemeindegliedern entstehen. Das ist vielleicht das eigentliche Prinzip des Evangelischen. Und deshalb hatte auch in der Reformation Luther und seine Reformatoren quasi die Pfarrperson unmittelbar als Gemeindeglied in diesen Ort, in diese Gemeinde verortet und eben nicht als ein Priester, der als Oberaufseher sich gänzlich im Gegenüber zu den Gemeindegliedern im Gegenüber eben befand. Aber das hat meine Kirche nun aufgelöst, hochgradig konsequent in ihrer selbstverschuldeten Selbstauflösung. Zuspruch am Freitag, dem 16. Januar 2026. Mein Name ist Dieter Becker.